Jeder erwartet, dass das funktioniert. Das ist, glaube ich, völlig berechtigt und sinnvoll. Also wenn ich ein Implantat oder ein Medizinprodukt habe, erwarte ich, dass da ein sehr hohes Maß an Cybersecurity herrscht, weil ich mich ja auf die Daten verlassen muss. Das hat echte Konsequenzen für die Gesundheit des Patienten und für die Arbeitsfähigkeit von Teams und so weiter und so fort. Also das ist total wichtig und ich glaube, das ist auch völlig unstrittig, dass man da ein sehr hohes Niveau leisten muss und dass das einfach klappen muss. Punkt.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde IT-Sicherheit, Fokus Gesundheitswesen, dem Sekunet-Podcast mit Markus Lindemann und Thorsten Redlich.
Digitale Innovation trifft Sicherheit. Europas beste Mikroelektronik für die Medizin. Dieses Ziel wird mit dem Semico-Forschungsprogramm Secure Medical Microsystems and Communications ausgesprochen, verfolgt. Semico gehört zu den Gewinnern des Clusters for Futures Wettbewerbs des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in 2023 und wird mit bis zu 55 Millionen Euro über einen Zeitraum von bis zu 9 Jahren gefördert. Ich bin Thorsten Redlich. Herzlich willkommen zur Sprechstunde IT-Sicherheit, Fokus Gesundheitswesen. Ich darf heute Professor Dr. Med. Jochen Hampe begrüßen. Vielen Dank, dass du bei uns in der Sprechstunde bist. Jochen, du bist nicht nur Direktor einer medizinischen Klinik an der Uniklinik Dresden, sondern auch Sprecher des Else-Kröner-Fresenius-Zentrums für digitale Gesundheit. Kannst du dich bitte kurz vorstellen und uns einen Einblick in deinen Alltag geben?
Ja, vielen Dank, Thorsten. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns hier treffen zu dem Podcast und freue mich auf den Austausch. Ja, ich selber bin Mediziner, wie du schon gesagt hast, habe ganz normal Medizin studiert und eher so eine traditionelle molekulare Forschungskarriere gemacht. Also ich habe mich mit molekularen Grundlagen von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und Leberzirrhose zum Beispiel beschäftigt. Und seit ich in Dresden bin, das ist seit 2013, bin ich hier natürlich in ein Umfeld gekommen, was durch eine technische Universität ganz anders geprägt war als die Campi, auf denen ich vorher war. Und das hat auf mich abgefärbt und ich habe mich begeistern lassen von den Leuten aus der Technik. Und so ist es dazu gekommen, dass wir ja vor 4 Jahren jetzt uns an der Ausschreibung der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung beteiligt haben mit dem Thema, wir wollen einfach Medizin und Hightech besser zusammenbringen und die kulturellen Brüche, die es da vielleicht noch gibt an der Schnittstelle, überwinden. Ich selber bin ganz normaler Arzt hier an der Klinik und bin da in einem Team tätig, was Gastroenterologie und Intensivmedizin und sowas macht. Und da, wo da noch Zeit ist, versuche ich, die Forschung ein bisschen voranzutreiben.
Ja, prima. Sehr spannend. Jochen, du bist, wie du gesagt hast, behandelnder Arzt. Nach meinem Empfinden treibst du als Visionär hier am EKFZ auch die digitale Gesundheit und bist gleichzeitig Projektkoordinator vom Semico-Cluster. Wie gesagt, eines der größten Forschungscluster des Landes. Wie erlebst du deinen medizinischen Alltag heute mit Blick auf den digitalen Reifegrad?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Wir nehmen immer das Beispiel Patientenklingel als so plakatives Beispiel. Also wenn ich als Patient auch bei uns im Klinikum im Bett liege, dann habe ich eine Klingel. Und die Klingel benutze ich, um zu sagen, keine Ahnung, das Mittagessen hat man mich leider vergessen, brauche ich noch. Oder auch mein Bettnachbar hat einen medizinischen Notfall und jetzt muss mal ganz schnell jemand kommen und was tun. Also das ist die eine Seite des medizinischen Alltags. Auf der anderen Seite gibt es natürlich total ausgereifte und faszinierende Geräte. Also wenn ich als Patient in den MRT oder in den CT gehe, das dauert unter einer Minute und ich habe einen tollen 3D-Datensatz. Also ich glaube, das Entscheidende ist, es ist sehr heterogen einfach. Also es gibt diese absoluten Hightech, aber Inseln eher. Und es gibt dann eben da insbesondere, wo unsere alltäglichen Prozesse, Krankengeschichte, auch Interaktion mit Verwaltung und so weiter, da wird es dann sehr analog und eben, wie gesagt, von vielen, glaube ich, Systembrüche ist so ein zentrales Wort, was man so für den Alltag da nehmen kann.
Mhm. Sind denn aus deiner Sicht jetzt auch die Hersteller von Medizintechnik zum einen, aber auch von Lösungen, die die Verwaltung, die die Prozesse in der medizinischen Versorgung ausmachen, sind die denn aus deiner Sicht jetzt gut auf dem Weg? Also haben die Lösungen, siehst du Lösungen am Horizont, dass sowas schwer auch einzuführen ist in einem großen organisatorischen Komplex, auch gerade in der Uniklinik? Versteht sich wahrscheinlich von selber, aber siehst du hier schon Dinge entwickeln in mehr digitalen Reifegrad, in einfacherer Handhabung im Alltag?
Also klar, bei aller Kritik oder so oder Vision, die man haben kann, ändert sich natürlich unser medizinischer Alltag. Also vor 10 Jahren haben wir alle noch Papierkurven geschrieben. Bei uns in der Klinik gibt es praktisch kein einziges Stück Papier mehr, was ich in der Hand habe. Also da ist schon was im Gange und da hat sich auch viel getan. Ob die Systeme, mit denen wir jetzt so arbeiten, ob die sich jetzt alle so ultimativ nutzerfreundlich darbieten und ob die mit dem mithalten, was ich vielleicht jetzt auf meinem Mobiltelefon oder so gewöhnt bin, das ist wieder eine andere Frage. Aber ich bin auch durch diese Sprecherfunktion und dadurch, dass ich mehr Kontakt auch mit Herstellern habe in dem Bereich, auch, sagen wir mal, bescheidener geworden oder verstehe die Probleme, die Hersteller haben, eben solche Lösungen anzubieten, die sich dann eben auch integrieren. Das ist auch nicht einfach für die. Und das sind letztlich auch natürlich so Infrastrukturfragen. Standards wäre sicher ein wichtiges Thema. Einfachere Regulierung oder sagen wir standardisiertere Regulierung wären so Themen. Also natürlich gibt es einen Riesenbedarf. Wie gesagt, also insbesondere am Patienten, wenn ich irgendwas messe oder sowas, bis diese Daten in der elektronischen Krankenakte sind und in welcher Form die dann auch dargeboten wären, da ist sehr, sehr viel Luft nach oben sozusagen. Viele Hersteller haben das bisher nicht gemacht. Also nur mal so ein Beispiel. Wir versuchen jetzt zum Beispiel die Überwachungskurve in der Endoskopie zu digitalisieren. Also im Moment malen wir da noch so Kreuzchen auf so einen Zettel, dass der Blutdruck und die Sättigung immer in Ordnung ist. Und an sich liegen die Daten ja digital auf dem Monitor vor. Also ich schreibe die jetzt nur ab und auf den Zettel und den scanne ich dann wieder ein und dann liegt da in der elektronischen Krankenakte. Also da haben wir auch gesucht, da gab es letztlich nur einen Hersteller, der sozusagen einen Monitor anbietet, der die Daten irgendwie digital zur Verfügung stellt. Also da ist schon viel Luft, aber man muss das eben entwickeln und dann muss man auch genug Kunden finden und so weiter.
Ja, total. Stimmt, spannend. Wenn du jetzt schaust, da passiert viel. Es gibt Initiativen, die Hersteller rüsten sich wahrscheinlich auch immer mehr Digitalkompetenz, denn ja, du sprichst ja über Geräte. Ja. Auch da ist eine Transformation im Gange. Siehst du ganz naheliegende Entwicklungen, die dir du wünschen würdest, wo du sagst, jetzt hier aus meinem medizinischen Alltag in 3-4 Jahren, da würde ich gern das und das haben, weil eigentlich sieht das nicht so schwer aus.
Ja. Genau, also es sind solche einfachen Dinge. Also die vielen kleinen Kistchen, von denen wir, elektronischen Kistchen, von denen wir umgeben sind, also die Infusionspumpe, der Monitor, der Endoskopieprozessor, die sind im Moment alle isoliert letztlich. Ne? Also man kann so sagen, also selbst im Krankenhaus sind vielleicht 80% der Medizintechnikgeräte sind offline, ganz offline, auch nicht am Intranet und erst recht nicht mit dem Hersteller verbunden. Also die Daten, die schon mal elektronisch da sind, also die Infusionsrate auf meiner Infusionspumpe, der Blutdruck auf meinem Monitor, dass das elektronisch sozusagen in der Akte landet, das wäre sicher eine ganz wichtige Sache. Und auch so Dinge, die in anderen Industrien ja auch Standard sind, also sagen wir Fernwartung oder sowas. Also wenn unser Endoskopieprozessor ein Update bekommt, dann kommt ein netter Kollege vom Hersteller vorbei mit dem USB-Stick, der den dann da reinsteckt und dann können wir Vormittag den Raum nicht benutzen und danach ist wieder alles gut. Das ist natürlich jetzt selbst beim Auto ja mittlerweile anders gelöst. Also das sind eigentlich so zunächst mal sehr naheliegende Dinge, wo man jetzt auch keine, also braucht man auch keinen Nobelpreis oder keine KI dafür, um das zu lösen. Man müsste eigentlich die Dinge, die in anderen Industrien Standard sind, halt übertragen. Klar.
Spannende Überleitung vielleicht zu übertragen, denn das EKFZ, also Gröner-Fresenius-Zentrum, an dem du ja hier mit tätig bist und solche Themen aufgreifst, also alles sozusagen rund um vielleicht auch vernetzte Medizintechnik und dann Steigerung eigentlich des digitalen Prozesses durch die Versorgung, ist ein sehr spannendes Umfeld. Es ist ja nicht nur für sich alleine das Zentrum, sondern es wird auch unterstützt durch den medizinischen Alltag, also der Universitätskliniker. Sozusagen die Nähe dazu, dann auch Fraunhofer und Helmholtz-Institut hier in Dresden mit dabei. Also schon ein Blick auf verschiedene Aspekte, die hier behandelt werden und die zu diesem Fortschritt vielleicht führen können. Von daher gib uns doch noch mal ein bisschen Einblick. Wie ist die Gründung zustande gekommen und was sind die Top-Themen, die ihr hier versucht voranzutreiben?
Genau, also das war eine bundesweite Ausschreibung der Stiftung. Else Kröner-Frosenius-Stiftung hat einen guten Ruf sich erarbeitet im medizinischen Bereich. Die machen auch sehr viel Nachwuchsförderung, so Stichwort Clinician Scientist, waren sie mit einer der Pioniere. Also das war eine sehr kompetitive Ausschreibung, haben sich, glaube ich, alle Unikliniken beworben. Und wir waren damals vielleicht eben durch diesen starken technischen Fokus hier auf dem Campus vielleicht ein bisschen vor der Kurve, dass wir gesagt haben, okay, wir machen Hightech und Medizin zusammen. Ich glaube, wir waren die einzige Bewerbung und das war einfach ein Thema, was dann eben gerade relevant wurde oder noch relevanter wurde. Und deshalb haben wir die Chance bekommen und sind wir auch sehr dankbar, weil dafür sind solche Stiftungen natürlich gut. Die können dann unter Umständen eben sehr schnell entscheiden und dann geht's eben plötzlich los. Das sind Dinge, wo jetzt, sagen wir mal, ein öffentliches Förderprogramm, da muss das über mehrere Stufen laufen. Also dadurch konnten wir hier mit dem Thema starten und das ist eine Hardcore-Forschungsgeschichte erstmal, also auch gemeinnützig. Und wir verstehen uns aber, wie du richtig gesagt hast, uns primär eigentlich als Vernetzungsorganisation. Also wir wollen jetzt hier nicht der nächste Turm sein, der hier sozusagen auf dem Campus entsteht, sondern eher Leute zusammenbringen und dort, wo Expertise vielleicht fehlt, ganz gezielt, wo wir vielleicht auch denken, dass Dinge, die man eigentlich schon längst hätte tun müssen oder wo es doch immer schon mal eine Professur dafür hätte geben müssen, dann konnten wir halt in den letzten Jahren sehr schnell reagieren. Also so typische Sachen sind vielleicht, wir haben hier die erste Professur für Regulatory Science von Medizinprodukten, die sich auch total gut entwickelt. Der Stephen Gilbert, der ist auch aus der Industrie gekommen und bearbeitet Menge Themen, die also sowohl für Wissenschaft, Politik und Interaktion mit der Gesellschaft relevant sind. Wir haben klinische künstliche Intelligenz gemacht, also ganz bewusst sozusagen sehr enge Verknüpfung mit dem medizinischen Alltag, auch ein Mediziner, Jakob Kater, einen sehr dynamischen Kollegen berufen. Eine Kollegin, die macht biologische Funktionalisierung. Also so das zweite eher Hardware-Thema ist, wie kriegt man neue Interfaces zwischen lebenden Systemen und technischen Systemen hin? Also im Moment haben wir ja einen Flachbildschirm, dann drücke ich dann drauf. Ist auch irgendwie ein Interface, aber idealerweise soll das ja direkt interagieren. Und da haben wir einen Kollegen, der macht sozusagen Bioelectronics, also direkte Interaktion sozusagen von Nerven mit technischen Systemen. Und wie gesagt, die Larissa Baraban, die eben so biologische Funktionalisierung von Halbleitern macht. Also kann ich eine Stunde drüber reden, mal auf die Webseite gucken oder mal bei einer unserer Veranstaltungen vorbeikommen, gibt es viele spannende Dinge.
Ja, kann ich auch nur empfehlen, ja, gerade wenn man dann über Implantate redet und denkt, die funken und sprechen dürfen, in Anführungsstrichen, ja, eine Kommunikationsschnittstelle anbieten. Datenschutz und Cybersecurity wahrscheinlich in solchem Umfeld oder in solchen speziellen Themen nicht unwichtig. Auch da hast du gerade erwähnt, dass es ja ein eigenes Feld mittlerweile gibt, ja, die Regulatory Science hier, die behandelt wird. Wie ordnest du das Thema in Summe gerade ein? Was erwartest du da sozusagen in den nächsten wenigen Jahren von der Forschung? Und vielleicht auch natürlich die Hersteller, die Sicherheitsindustrie, die damit umgehen müssen.
Du meinst im Cybersecurity-Bereich?
Im Cybersecurity und in Kombination mit den Regulations.
Ja, erstmal ist natürlich klar, jeder erwartet, dass das funktioniert. Das ist, glaube ich, völlig berechtigt und sinnvoll. Also wenn ich ein Implantat oder ein Medizinprodukt habe, erwarte ich, dass da ein sehr hohes Maß an Cybersecurity herrscht, weil ich mich ja auf die Daten verlassen muss. Das hat echte Konsequenzen für die Gesundheit des Patienten und für die Arbeitsfähigkeit von Teams und so weiter und so fort. Also das ist total wichtig und ich glaube, das ist auch völlig unstrittig, dass man da ein sehr hohes Niveau leisten muss und dass das einfach klappen muss. Punkt. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich da hin und wie kann ich mich eben trotzdem vielleicht primär mit Medizin oder mit den Algorithmen, die da was Tolles damit anstellen, schaffen. Und da sind wir wieder bei diesem Thema sozusagen Plattformlösungen und Standardisierung. Ich glaube, das ist da ein ganz wichtiges Thema und auch pragmatische Vereinheitlichung von Regelungen. Ich glaube, das ist wichtig. Es gibt sehr viele eine Regelungsvielfalt, alle meinen es gut. Es gibt keinen, der jetzt irgendwie kriminellen Absichten da unterwegs ist. Aber die Fülle der guten Absichten, die dann jeweils in eigenen Regeln landen, führen dann natürlich möglicherweise zu einem Gestrüpp, die dann einfach auch Lösungen verhindert oder so erschwert, dass sie eben nicht im Alltag ankommen. Also für uns ist das ein ganz wichtiges Thema, ist auch ein Grund, warum wir mit Secunet zusammenarbeiten. Also wir wollen auch ganz bewusst, dass es vielleicht dann auch, wenn wir über Semico reden, also das EKFZ selber ist eine, versteht sich als Hardcore-Forschungsstruktur, also es ist eine akademische Forschungseinheit, die natürlich praktisch relevante Ergebnisse produzieren soll, aber die Nähe zur industriellen Umsetzung, dafür ist dann der BMBF-Cluster Semico sehr gut geeignet, der Koordinator ist Gerhard Fettweis, also jemand, der im Hightech-Bereich, Mobilfunkbereich enorm ausgewiesen ist. Und sozusagen wir beide haben das dann zusammen auf die Schiene gebracht. Und da wollen wir solche Partnerschaften ganz bewusst pflegen, dass man eben schaut, wie kann man ja solche Plattformlösungen schaffen, wie verhalten die sich vielleicht auch regulatorisch. Das ist dann auch wieder wissenschaftlich spannend, ja, auch wieder ein ganz großes Feld.
Ganz großes Feld, auch ein gutes Stichwort. Semico, tatsächlich ein größeres Forschungsprogramm, also kein Forschungsprojekt oder ähnliches. Cluster hört man ja auch schon im Namen, also ein Programm, was, wo wir gerne mal drüber reden, weil das sehr unterschiedliche auch Projekte dann wiederum sind, in denen gearbeitet wird. Und du hast es erwähnt, bei der Eröffnungsrede, weiß ich noch nur gut, mit Professor Fettweis habt ihr gesagt, wir wollen cloud-native Medizinprodukte. Jetzt hast du aber gerade gesagt, 80% der Geräte sind noch gar nicht vernetzt, oder? Ne? Also es gibt eine hohe Quote im medizinischen Versorgungsumfeld, die sind gar nicht vernetzt, da gibt es keine Fernwartung, ähnliches. Wie passt das jetzt zusammen? Ist das sehr viel Vision? Ist das in 20 Jahren? Ja, aber was hat es mit cloud-native Medizinprodukte auf sich?
Also es gibt ja jetzt schon cloud-native Medizinprodukte, das wären noch immer mehr. Und das ist in der Tat einer der Schwerpunkte, ist nicht der Schwerpunkt des Clusters, da können wir vielleicht noch mal drüber reden, aber natürlich in einem der Querschnittsprojekte des Clusters beschäftigen wir uns oder die Ingenieure sich primär damit, wie man eben Systemarchitekturen schaffen kann, die eben inhärent vertrauenswürdig und sicher sind. Das ist auch ein Forschungsschwerpunkt hier des Backhausen-Instituts zum Beispiel. Wenn man das gut kapselt und wiederverwendbar macht und eben auch mit Expertise von ja, industriellen Sicherheitsherstellern kombiniert, da haben wir eine ganze Reihe im Netzwerk. Auch Infineon ist ja da sehr engagiert und auch teilweise auch im Netz drin. Dann hoffen wir, dass man eben das so bauen kann, dass es eben auch für den, sagen wir mal, in Anführungsstrichen normalen Medizintechnikhersteller handelbar ist. Also das ist vielleicht auch so die Philosophie hinter dem Cluster. Ein Großteil der Medizintechnikindustrie ist ja mittelständisch geprägt. Das sind Leute, die haben ein Entwicklungsteam von 3 oder 15 Leuten oder so. Also relativ klein. Und wenn man jetzt sagt, du musst jetzt noch 5 Leute oder 10 Leute einstellen, die sich mit Cybersecurity beschäftigen und die dann im 2-Wochen-Takt auch die Updates ausspielen, dann kann das nicht funktionieren. Also das wäre genau so eine Mittlerrolle, wo wir uns sehen, dass wir vielleicht helfen, Lösungen mit zu facilitieren, die dann eben genau für solche Mittelständler das ermöglichen. Die ganz grundsätzliche Idee hinter Semico vielleicht nochmal ist, dass man quasi 2 Industrien, die vorher wenig miteinander zu tun haben, nämlich die Halbleiterindustrie, die ja auch in Dresden sehr, sehr stark ist, also deshalb kommt das auch so ein bisschen von hier, und die Medizintechnikindustrie zusammenbringt. Also letztlich wirklich physisch dedizierte medizinische Halbleiter oder Chips herstellen. Also das, was wir eben, wir nehmen mal ein Beispiel aus der Autoindustrie, also da gibt es eben Chips, die haben sozusagen einen Geschwindigkeitssensor, die Analogelektronik, bisschen KI und dann kommt halt irgendwas raus, was heißt, Airbag muss auslösen oder nicht letztlich. Ne? Aber das ist eben sozusagen integriert und das wird herstellerübergreifend eingebaut. Und dass man diese Funktion, sozusagen Kommunikation, Sensorik und Analyse wirklich, sagen wir mal, auf einem Stück Silizium zusammenbringt und dann eben breit anbietet. Das ist so eine Vision, die wir haben. Da muss viel passieren, muss regulatorisch was passieren. Sowohl Medizintechnikhersteller als auch Halbleiterhersteller müssen den Markt auch besser verstehen. Aber da gibt es viele Dinge, also was weiß ich, es gibt 1000 Stellen, wo wir Druck messen in der Medizin, auch in Einmalprodukten. Es gibt 1000 Stellen, wo Dinge vernetzt werden müssen. Es gibt sehr viele Stellen, wo wir Bilder übertragen. Also man kann da viele Anwendungen, die sind auch unterwegs, sich ausdenken. Also das wäre so die Vision vielleicht, dass wir nachher hier in der Region so ein Zentrum sind für, wo so eine medizinische Halbleiter in einem Ökosystem at scale sozusagen entstehen. Mhm.
Ja, das ist super spannend, weil du auch die Struktur letztlich gerade ein bisschen angesprochen hast. Es gibt ja Anwendungsprojekte und es gibt Querschnittsprojekte. Kannst du da noch mal kurz schildern, warum habt ihr die Struktur so gewählt und vielleicht auch ein, zwei Beispiele? Was sind gerade Anwendungsprojekte und warum sollten die im besten Fall profitieren von Querschnittsprojekten?
Also wenn man sich so einem neuen Thema widmet, man kann das ja ganz systematisch erarbeiten. Also ich lege jetzt die Systemkriterien fest und dann baue ich das und dann wende ich das an. So. Aus unserer Erfahrung ist es halt so, dass man das am grünen Tisch ganz schlecht festlegen kann, sondern man braucht eben parallel so den Input von Leuten, die einfach irgendwas jetzt fertig kriegen wollen. Das sind dann die Anwendungsprojekte. Die haben ein ganz spezielles medizinisches Thema. Die wollen Durchblutungen messen, die wollen Ultraschall besser machen, die wollen Endoskopie besser hinkriegen. Und denen ist so vielleicht das große Ganze gar nicht so wichtig, aber die beiden unterschiedlichen Interessen müssen halt zusammenkommen. Das muss auch ein bisschen chaotisch sein. Also da müssen verschiedene Ansätze ausprobiert werden. Und deshalb haben wir das ganz bewusst so gewählt. Also Gruppen, die eine ganz konkrete medizinische Fragestellung haben. Also wir bleiben mal bei dem Ultraschallthema. Ultraschallgeräte sind relativ groß, haben sich in der Bildqualität. Also es gibt jetzt auch Handhelds, aber die Bildqualität hat sich letztlich in den letzten 10, 20 Jahren nicht wirklich verändert. Kann man das neu machen? Kann man Impulse aus Mobilfunk oder aus der MEMS-Technologie verwenden? So, die wollen sozusagen ihren neuen Schallkopf bauen und nutzen dann, was verfügbar ist. Also das ist so ein Anwendungsprojekt. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich ja so ein Querschnittsprojekt, wo ihr zum Beispiel drin seid, wo man sagt, okay, ich mache jetzt eine SOC-Plattform, die viele gute Features für medizinische Anwendungen mitbringt. Das heißt, wenn die Jungs dann nachher ihren Schallkopf vernetzen wollen, dann fangen die nicht an, irgendwie sich nicht mit den Protokollen zu beschäftigen, sondern die haben dann eine modulare Lösung, die dort reinkommt und die diese Konnektivität leistet. Und ja, das gibt's in verschiedensten Konfigurationen. Der Cluster selber wird ja vom Bund unterstützt. Was man aber auch erwähnen muss, ist, das Land ist sehr, also der Freistaat Sachsen hat uns hier auch enorm unterstützt, also sowohl das Wissenschafts- als auch das Wirtschaftsministerium, sodass da im Prinzip letztlich fast nochmal die genauso viel Geld nochmal vom Land oder sogar mehr dazukommt. Und das Ganze soll ja auch über 9 Jahre laufen. Also wir haben sehr viele sehr anspruchsvolle Themen hier angesprochen. Mal schauen, jetzt sind wir mit dem Jahr, sind wir natürlich überall erst am Anfang. Aber ich glaube, mit dieser Perspektive, dass das eben wirklich auch über eine Weile laufen kann, ist das durchaus realistisch, dass wir da doch was auf die Reihe kriegen vielleicht, was nachher sichtbar ist.
Klingt sehr vielversprechend in einem wirklich komplexen und ja sehr manchmal sehr träge sich anfühlendem Thema. Internationalisierung ja auch noch so ein Stichwort. Henrik Matthies hat zuletzt in einer unserer Folgen gesagt, dass wir mit sicheren Daten räumen, denn zuletzt gab es ja neue Gesetzgebungen, die das Daten erheben, Daten verarbeiten deutlich erleichtern sollen oder auch den Weg dafür ebnen sollen, dass wir mit diesen Datenräumen, mit der Technologie, mit unseren Ansätzen in Deutschland durch auch Regulierung in den Griff zu kriegen in solchen Projekten, man durchaus doch eine Chance auf Exportschlager hätte. Wie siehst du das denn aus dem Feld jetzt der smarten Medizintechnik? Also wenn viele dieser Dinge, die du aufgegriffen hast, dann mal zusammenkommen, Regulierung, technische Innovation, Erfindergeist, Querschnittsprojekte, bessere Standards, setzen wir damit auch internationale Maßstäbe?
Also den grundsätzlichen Ansatz finde ich gut. Das ist auch was, finde ich, was leider ein bisschen verloren gegangen ist. Also wir brauchen einen internationalen Anspruch. Also das, was wir machen hier, da muss auch der Kollege in Indonesien oder in USA sagen, cool, funktioniert, will ich haben sozusagen. Das, denke ich, ist ein Gedanke, der auch in dieser ganzen Digitalisierungsdiskussion im Gesundheitswesen so verloren gegangen ist. Wir denken viel zu sehr darüber nach, wie wir jetzt unsere verschiedenen Interessensgruppen und Befindlichkeiten ausbalancieren. Wir müssen auch gucken, okay, wenn jemand von außen kommt, ist das was einfach funktioniert, was Leute haben wollen? Oder ist das, haben wir uns hier in irgendeine Verästelung bewegt, die wo andere Leute nur noch mit dem Kopf schütteln. Also dieser internationale Anspruch, den sollten wir auf jeden Fall haben. Ob wir das schaffen, gerade im Datenbereich, das liegt sicher weit außerhalb dessen, was Semico oder so. Das ist, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Umdenken, dass wir selber vielleicht auch wieder als Gesellschaft überlegen, ist es wichtig, dass wir wettbewerbsfähig sind, dass wir was machen, was andere Leute cool finden, spontan oder nicht. Also das ist, glaube ich, so ein breiteres Thema. Spezifisch auf das, was jetzt auch zum Beispiel Semico in Angriff nimmt, glaube ich, haben wir wirklich eine Chance, weil wir, sagen wir, das Thema dedizierte medizinische Halbleiter ist ein ganz, ganz junges Thema. Und wir haben ja hier viel Halbleiterindustrie in Dresden. Wir haben jetzt hier ein gutes Umfeld. Also, und das ist auch regulatorisch weniger komplex, als man so denkt, weil wir sind da noch nicht in diesen Big Data KI, sondern das sind ja relativ schlanke Geschichten, die, wie gesagt, zum Beispiel in der Autoindustrie, was ja für die Halbleiterindustrie so ein, gerade in Deutschland so ein Schlüsselkunde ist, eigentlich gelöst sind. Und auch die Autoindustrie ist ja eine hochregulierte Industrie, auch zu Recht. Das heißt, wenn wir das übertragen, kann man möglicherweise da doch auch relativ schnell auch international sichtbar sein. Also da bin ich ganz optimistisch.
Ja, vielen Dank für den Einblick und Ausblick sozusagen. Meine letzte Frage, wenn du dir für die nähere Zukunft jetzt was wünschen könntest im Kontext digitales Gesundheitswesen, was wäre das?
In der Krankenversorgung wird ja viel über die elektronische Gesundheitsakte gesprochen sozusagen. Es ist keine tolle Innovation, das ist einfach Standard, den wir im Moment in Deutschland nicht erfüllen. Und ja, das muss man irgendwie mal hinkriegen und vielleicht muss man dazu Strukturen ändern und die bisherigen Strukturen, die da seit 15 Jahren am Start sind, haben jetzt vielleicht nicht so super funktioniert. Also ich glaube, man muss da, ja, muss man immer drüber nachdenken, muss es einfach irgendwie auf die Reihe kriegen. Das ist auch für die Bevölkerung und auch für die Leute, die jetzt in der Medizin wirklich arbeiten, auch nicht mehr zu verstehen, warum das nicht funktioniert.
Dann hoffen wir auf den Durchbruch jetzt kurzfristig von natürlich größeren Vorhaben in Deutschland, die ja über verschiedene Krankenhäuser und Co. hin, also sozusagen als Allgemeinheit verfügbar werden müssen und wohl jetzt nicht ein einzelner Uniklinik oder sowas. Ja. Natürlich die Lösungen schafft, aber da drücken wir uns die Daumen, jedem Einzelnen, und jeder muss was dazu beitragen. Jochen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben noch ein paar Themen, also wir werden fortführen müssen. Ja, wir haben ein paar Themen gar nicht aufgreifen können in der Tiefe. Super spannend. Erstmal viel Erfolg hier am EKFZ, als auch jetzt in dem Semico-Cluster und auch einen guten Fortschritt in all diesen verschiedenen Projekten. Wir sind sehr gespannt, was da auf uns zukommt und worauf wir uns als Patient hoffentlich dann auch freuen können. Das ist ja auch für uns eine einfachere Patient Journey und Co. Macht ja mehr Spaß, aber auch wahrscheinlich fürs medizinische Personal viel mehr Spaß hier und da dann auch in einem durchaus sehr hektischen, stressigen, anspruchsvollen Alltag neue Möglichkeiten schafft. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Thorsten Redlich. Und das war die Sprechstunde IT-Sicherheit. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert gern den Podcast. Bis bald.
Vielen Dank.